Liebe Gemeinde, liebe Gäste, begrüße heute ganz, ganz herzlich, dass heute bei euch sein kann. Ich bin mit meiner Frau zusammen hier in der Schweiz. Wir sind das erste Mal. Ich arbeite als Pastor schon über 30 Jahre. Ich wohne seit 28 Jahren in Deutschland. Ich kenne sehr gut Gerald Eckel, sein Papa war in meiner Gemeinde Bremen. Ich war schon Prediger in Russland und ich habe in Friedensau studiert, auch in Russland-Zaugski. Und jetzt arbeite ich in Hansevereinigung Bremen, ja, Nord. Und heute sind wir hier, erste Mal. Ich hoffe darauf, dass nicht der letzte Mal. Bevor ich meine Predigt anfange, möchte ich eine Geschichte erzählen. Zu Weisen Sokrates kam einer gelaufen und sagte, höre Sokrates, das muss ich dir erzählen, was dein Freund über dich erzählt. Was sagst du, was sage ich, was sagen wir, wenn jemand zu mir kommt, weißt du, ich möchte erzählen, was dein Freund über dich erzählt hat. Was sagen wir? Natürlich. Und was hat er erzählt? Oh, es ist unverschämt. Wie, was macht das? Ich habe so viel Gutes für ihn gemacht. Sehr interessant, was sagte Sokrates zu diesem Mann. Er sagte, halte ein. Und er brachte ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Fragte der andere völlig Verwunderung. Ja, guter Freund, lass sehen, ob die drei Siebe hindurchgehen. Das erste Sieb ist Wahrheit. Alles, was du mir erzählen möchtest, hast du überprüft? Nein. Ich habe einfach das gehört und ich gebe das weiter. Siehst du? Und zweite Sieb bedeutet das Sieb der Güte. Alles, was du mir sagen möchtest, ist gut? Nein, Gegenteil, etwas Schlimmes. Und drittens fragte ihn, ist es notwendig, dass du mir das erzählst? Notwendig ist auch nicht. Und dann sagte Sokrates, wenn du das nicht überprüft hast, wenn es ist nicht Gute und es ist nicht notwendig, da möchte ich mich nicht belasten, was du mir von jemandem erzählen möchtest. Ich denke, es ist gut heute für uns. Es ist heute sehr modern, dass wir über andere Menschen sprechen. Wir erzählen. Hast du gehört? Hast du gekriegt? Das und das und das? Frag, macht sich Iva, hast du über diese drei Siebe gesiebt? Ich gehe davon aus, wir werden ganz sofort merken, nein, es ist nicht gut, dann lasse ich das weg. Ich möchte nicht mich und jemand noch darüber schwer machen. Liebe Gemeinde, warum können gute Zeiten nicht einfach einmal gute Zeiten bleiben? Warum ist das Leben immer so ein und auf und ab? Ein immer wiederkehrender, oft genug überraschender und unerfreulicher Wechsel von Hall und Dunkel, von Ruhe und Unruhe, von Gelassenheit und Angst. Muss es denn sein, so fragen sicher nicht nur wir, dass einem das Leben gelegentlich so ein heimliches Misstrauen einpflanzt. Jetzt geht es zwar gerade sehr gut, aber wie lange das wohl halten wird? Und schon hat die ungetrübte Freude wieder einen kleinen, hässlichen Riss. In Apostelgeschichte haben wir gelesen. Saulus bekehrt sich. Der Gelähmte wird von Petrus geheilt. Die Jüngerin Tabitha wird von dem Toten auferweckt. Der römische Hauptmann Cornelius bekehrt sich. Es gibt erste Gemeindegründungen in Antiochien. Die neuen Gemeinden sammeln Geld, um den Hunger ihrer Mitchristen in Judäa zu stillen. Eine gute Zeit, Erfolge, Wachstum, eine tragende Gemeinschaft, das Wirken Gottes wird sichtbar erfahren. So könnte es doch gerne weitergehen und bleiben mit dieser guten Zeit des Glaubens, des Lobens und des Dankes. Aber das Leben und der Glaube sind nicht so geradlinig. Um jene Zeit brach Herodes ein brach ein in diese Zeit des Lichts, verbreitet Schatten und Finsternis, lässt das Lob gerinnen zu einem mühsamen Dank, verwandelt die Gewissheit in Angst, die Bekenntnisse in Fragen und Schweigen. Sein Ansehen zu mehren tötet, bringt Leid über alle, wirft in Gefängnis ohne Anlass, ohne Gerichtsverhandlung, sowieso aus reiner Lust, aus machtiger, warum auch immer. So passiert das auch uns. Tage des Glücks werden zerstört durch ein Unglück. Worte des Dankes zerfallen uns von einem Moment auf den anderen auf den Lippen. Wir dachten, so schön ließe sich leben, sie könnte das Leben gerne weitergehen. Die Kinder haben sie gut gemacht, die Schulden sind da bezahlt, eine berufliche Perspektive in sich und sieht verlogen aus. Wir atmen auf, bis die Krise hineinbricht in Form eines Telefonanrufs, eines Briefes, eine Begegnung eines bösartigen Mitmenschen, eines dummen Zufalls. In jenen Tagen legte Herodes Hand an. Es war nicht zu verhindern. Unversehens, unangemeldet kommen solche Einbrüche der Dunkelheit, des Bösen, der Zerstörung. Und von einem Moment auf den anderen ist das ganze Leben anders. Es ist nicht zu verhindern. Wie aber reagieren wir? Was machen wir, wenn etwas in deinem Leben passiert? Du bist glücklich, es läuft alles perfekt, dein Auto steht in der Garage, deine Frau sagt, Schatz, Essen ist schon da. Es ist schön, an Gott zu glauben. Aber wenn es umgekehrt ist, dein Auto muss repariert werden, deine Kinder fühlen sich nicht gut, du hast Probleme in deiner Familie. Wie glaubst du an Gott? Bist du trotz ihm sicher? Das ist eine große Frage. Und jeder kann diese Frage für sich persönlich stellen. Ich möchte euch den ersten Aspekt darlegen. Wie verhielt sich die Gemeinde nach dem Tod des Jakobus und der Gefangennahme des Petrus? Versteckte sich jeder in seinem Haus und suchte seine eigene Sicherheit? Nein, sie beteten zusammen in der Hoffnung, dass Gott ein Wunder tun würde, um Petrus vor dem Tode zu bewahren und die Gemeinde vor weiteren Verfolgung zu schützen. Ich habe jetzt gerade eine Erfahrung erlebt in Deutschland. Also jemand rief mich an und sagte, meine Tante liegt im Sterben. Die Ärzte sagten, wir können sie nicht helfen, sie ist schon nach Hause entlassen worden. Sozusagen, sie wird morgen übermorgen sterben. Und dieser fragte mich, er gehört zu einer Wirtgemeinde, ob ich etwas machen könnte. Eine Taufe. Ich sage, was meinst du, wie kann ich diesen Mensch taufen? Er ist bewusstlos, er versteht überhaupt nicht. Aber vielleicht kannst du etwas. Und stell dir vor, ich kam zu dieser Familie, sagte, was ich kann, könnte eine Krankensalbung, dann kann ich das machen. Und ich war überrascht, ich war sprachlos, so viele Kinder und Verwandten standen in diesem Zimmer. Normalerweise mache ich so private zwei, drei Leute, es ist keine sozusagen Show. Und die Kinder gehören nicht zu Adventgemeinden. Sie waren dort und sie sagten, unsere Mama liegt schon im Sterben, aber wir wollten von ihr Abschied nehmen, aber wir konnten nicht, weil als sie angekommen sind, war sie schon bewusstlos. Ich sagte, gut, ich kann das diese Krankensalbung machen, aber ich kann das nicht versprechen. Wir können nie Gott zwingen. Jetzt muss sie sofort gesund sein. Jetzt muss sie sofort ansprechbar. Ich kann das nicht. Wir legen alles in Gottes Händen. Ich habe schon in meinem Leben 14, 15 Mal so gemacht und einige Leute starben in einer Stunde, einige leben eine Woche, eine Frau lebte über ein Jahr. Ich habe in meinem Leben schon über 300 Menschen beerdigt und ihr könnt mir glauben, das ist nicht einfach, das gehört zu unserer sozusagen Job, Arbeit, aber es ist ganz schwer, weil ich auch ein Mensch wie du bist. Und jetzt, ich habe das gemacht, ich bin nach Hause gefahren und dieser Bekannte rief mich an und sagte, es lief alles gut, alle waren zufrieden. Ich sage, wenn sie stirbt, dann sag mir bitte Bescheid. Und stell dir vor, in einer Stunde rief mich wieder an. Ich sagte, Juri, und ich fragte sofort, ist sie schon verstorben? Nein. Ich sage, warum rufst du mich an? Wir haben uns verabredet, du rufst mich an, wenn sie stirbt. Ich sagte, Juri, sie ist bewusst. Sie ist Ansprechpartner. Sie hat alle Kinder gekannt. Sie wollte essen. Ich sage, was sagst du? Kannst du wiederholen? Also, stell dir vor, ich sage ganz ehrlich, wenn ich sage, oh, ich war sprachlos. Ich glaubte von einer Seite, von der anderen so schnell. Der liebe Gott hat so geantwortet. Und stell dir vor, diese Frau hat noch 7 Tage gelebt. Nach 7 Tagen starb sie, ich habe sie beerdigt, aber für diese Ungläubige war ein Wunder. Sie waren sprachlos. Sie sagten, jetzt kommen wir zum Gottesdienst. Einer hat 300 Euro gegeben, damit wir brauchen das Geld nicht. Aber so passiert in unserem Leben. Ein Wunder. Der liebe Gott kann etwas zeigen, was wir vielleicht denken, nein, ist schon alles vorbei. Denk bitte nicht daran. Der liebe Gott gibt immer eine neue Chance, dir und mir, mit ihm etwas Neues anzufangen. Er liebt uns. Er lässt uns nie im Stich. Ich kann aus meinem Leben das 100% bestätigen. Und jetzt, der Tod des Jakobus löste Kummer und Bestürzung unter den Gläubigen aus. Und als Petrus gefangen genommen wurde, fastete und betete die ganze Gemeinde. Die Welt kämpft mit ihren Machtmitteln gegen die schwache Gemeinde Jesu. Sie verhaftet, bewacht und tötet. Die Gemeinde kann und darf keine gleichartigen Waffen suchen. Stecke dein Schwert in die Scheide, ist durch Petrus hindurch ein für alle von ihrem Herrn gesagt. Aber sie besitzt eine mächtige Waffe, von der Welt verachtet und verlacht, das anhaltende, ernste Gebet. Wann beten wir wirklich? Jeder weiß, wenn es mich betrifft, dann bete ich, dann habe ich keine Lust zum Essen, dann denke ich daran, wenn es mich nicht betrifft, es ist für mich fremd. Ich habe so viel um die Ohren. Ich möchte uns allen eine Frage stellen. Haben wir einen Feind? Ich sage vielleicht anderes. Darf ein Adventist einen Feind haben? Habt ihr einen Feind? Warum fragst du? Natürlich habe ich einen Feind. Und was machst du mit deinen Feinden? Warst du darauf, dass dein Feind dich irgendwann tötet? Ich bin nicht dumm. Ich tue das schneller, damit ich meinen Feind töte. Die Bibel sagt nicht, es ist nicht normal, wenn ich einen Feind habe. Stell dir vor, wenn wir so verstehen können, die neue Erde ist da. Die Leute sind zufrieden, alle schön. Und einer kam und sagte, Jesus, ich habe alles. Eine schöne Wohnung, eine schöne Gegend, Essen und alles schön und perfekt. Aber ich habe ein kleines Problem. Und Jesus fragte, na, erzähl, welche Probleme du hast. Und dieser Mensch sagt, der Nachbar, der neben mir wohnt, war mein Nachbar auf der Erde. Und du weißt, es ist ein unerträglicher Mensch. Ich kann nicht mit ihm zusammenleben. Könntest du ihm irgendwo eine andere Wohnung finden? Ich bin bereit, ohne Geld ihm mit Umzug zu helfen. Was denkt ihr, was sagt ihr? Oh, hast du recht. Ich habe total vergessen, dein Nachbar ist natürlich ein unträglicher Mensch. Ich suche für ihn eine andere Wohnung, damit du deine Ruhe hast. Ich sage euch, dieser Mensch, der so meint, dass sein Nachbar stört, wird dort nie sein. Es ist heute wichtig für uns, diese einfache Sache uns zu prüfen. Wo finde ich? Ich möchte sagen, ich sage immer, meine beste Predigt, nicht wie ich heute sage, meine beste Predigt, wie ich lebe. Zu Hause, jeden Tag, mit meinen Verwandten. Ich wohne zusammen mit meinen Schwiegereltern, sie gehören nicht zur Adventgemeinde. Aber sie würden nie etwas Schlechtes gegen uns sagen, weil sie sehen, wie ich mit meiner Frau und mit ihrer Tochter umgehe. Wir sprechen, wir arbeiten, wir tun das. Und das ist die beste Predigt, wie ich mit meinen Nachbarn spreche oder so. Nicht, was ich heute. Leben ist eine echte Predigt. Und das schätzt. Und manchmal müssen wir nicht viele etwas sagen. Du musst zu Gott, du musst das, du musst das, du musst... Nein. Du lebst sozusagen. Und dann wir fragen, warum reagierst du so? Warum lebst du so? Und dann kannst du sagen, weil ich Jesus persönlich kenne. Deswegen lebe ich so. Zweiter Aspekt betrifft den Zustand des Petrus im Gefängnis. Wie verhielt sich Petrus im Gefängnis? Er lag in seiner Zelle zwischen zwei Soldaten, gefunden mit Ketten. So war es für ihn unmöglich, sich zu bewegen, ohne dass sie es merken. Keine Möglichkeit, eine Befreiung oder Flucht durch menschliche Hilfe. Aber des Menschen Verlegenheit ist Gottes Gelegenheit. Gott selbst wollte durch seine starke Hand das wertvolle Leben retten. Dachte Petrus in Panik darüber nach, wie er aus dem Gefängnis herauskommen könnte? Oder schrie er verzweifelt zu Gott? Nein, er schlief. Der Schlaf, die innere Ruhe des Petrus zeugen von einem tiefen Vertrauen zu Gott und einer gleichbleibenden engen Gottesbeziehung. Die letzte Nacht vor der Hinrichtung ist gekommen. Die Gemeinde wacht und betet für ihren Apostel, dieser aber darf in tiefen Frieden schlafen. Er schläft so tief und fest, dass der Engel ihn mit einem Stoß in die Seite wecken muss. Ich möchte mich und euch fragen, könnt ihr, könntest du, können wir im Gefängnis ruhig schlafen? Also als Prediger habe ich in Russland viele Gefängnisse besucht, ich habe dort gearbeitet. Und ich erinnere mich an eine Erfahrung, ich habe eine Bibelstunde unterrichtet. Und das Thema war, du musst dich auf Gott verlassen, der liebe Gott wird bei dir immer sein. Und stellt sich vor, er sagte mir nach meiner Bibelstunde, ich, komm, wir gehen in unsere Zelle. Ich sage, was? Komm, ich zeige dir, wo wir wohnen. Ich sage, ich darf nicht gehen. Ohne Offizier darf ich dieses Zimmer nicht verlassen. Er sagte mir, du hast es mir erzählt, wir müssen uns auf Gott verlassen. Du verlässt nicht auf Gott. Siehst du? Und stell dir vor, ich habe keine andere Wahl. Und ich ging sozusagen hinten in diese Zelle, wo die alle Gefangene wohnen. Als wir rein ankamen, dann schrie jemand, mit Gitarre, kannst du mir ein Lied singen? Meine Finger waren wie gelähmt, ich konnte überhaupt nicht spielen. Und andere kamen zu mir, oder einer schrie von oben, es ist ein neuer Gefangener. Stell dir vor, ich war schon so. Und dann kam zu mir ein so kräftiger Mann und fragte mich, was wolltest du hier? Ich sage ganz ehrlich, ich konnte kein Wort sprechen. Ich muss nicht auf Deutsch, ich muss auf Russisch sprechen. Ich konnte kein Wort. Ich war sprachlos. Und dann sagte ich, ich möchte dir Freiheit bringen. Ich sagte, was? Freiheit? Ich sagte, warum reagierst du so? Und hier habe ich alles. Frauen, Geld, Wodka. Vielleicht möchtest du, dass ich dir ein Haus kaufe. Ich sage, was? Möchtest du ein Haus? Er sagt, ich brauche kein Haus. Aber er sagte, hier fühle ich mich aber König. Und dort draußen muss ich arbeiten. Und stell dir vor, er befand sich in diesem Gefängnis 38 Jahre. Und was bei ihm besonders war, auf seinen Augenlidern konnte man lesen, wach mich nicht auf. Wenn er schläft, niemand darf ihn aufwecken. Und ja, mit diesem Gefangenen musste ich sozusagen sprechen. Und ehrlich zu sagen, bei mir war ein Gedanke, wie kann ich so bald wie schnell möglich dieses Gefängnis verlassen? Ich wollte nicht so sein. Aber diese Erfahrung vergesse ich nie. Und danach, später, konnte ich sozusagen mit ihm unterhalten, weil er bemerkt hat, dass alles, was ich sage, war authentisch. Ja? Und ich möchte sagen, die gläubigen Menschen sehen sofort, ob ich ehrlich bin oder nicht. Oder ich erzähle eine Geschichte, was ich auswendig gelernt habe, oder habe ich persönlich erlebt. Dann merken wir. Ja? Und dann brauchen wir nicht noch beweisen. Weißt du, so, na, ich spüre das, wenn etwas in uns gelaufen ist. Einen weiteren Aspekt finden wir in Vers 7. Wie reagiert Petrus? Zögert er? Weist er den Engel auf die Unmöglichkeit hin, gefesselt mit Ketten zwischen zwei Soldaten, unbemerkt aufstehen zu können? Nein, er steht sofort auf, obwohl er nicht weiß, ob er träumt oder wach ist. Der Engel verlangte von Petrus das tun, was er tun vermochte. Aufstehen. Was er nicht tun konnte, die Fesseln lösen, das tat der Engel. Genauso in unserem Leben, was wir tun können, wird Gott für dich, für mich nie tun. Aber was ich tun nicht kann, dann macht er und hilft uns. Verse 12 und 30 haben wir gelesen, die Jünger beteten in der Nacht. Als sie das Klopfen hörten, sandten sie eine Magd, um nachzuschauen, wer an der Tür klopfte. Ich möchte euch fragen, besonders Brüder, Männer, wenn bei euch jemand in der Nacht klopft, schicken sie ihre Frau, guck mal, wo vor der Tür steht? Nur ganz ehrlich. Normalerweise gehen wir selbst, ja. Aber sehr interessant, seine Leute, seine Jünger haben eine Frau geschickt. Warum senden die Jünger einen Markt? Erwarten sie kein Wunder als Antwort auf ihre Gebete oder hatten sie Angst, selbst die Tür zu öffnen? Einmal war ich in London, dort wohnte meine Schwester und ihr Mann ist verstorben und sie fragte mich, ob ich zu Beerdigung kommen könnte. Und in der Nacht um 2 Uhr rief meine Frau an und sagte, was sollte ich tun? Hier läuft jemand und schmeißt Steine in unserem Haus ins Fenster. Ich sage, Anne, wie kann ich dir helfen? Ich bin in London und du bist in Deutschland, in Bremerhaven. Es passiert heute in unserem Leben. Wie reagiere ich? Was tue ich? Und Verse 14 und 15 möchte ich noch einmal ganz, ganz kurz lesen. Es sind sehr, sehr wichtige Verse. Nein, nicht 14, 15. Entschuldigung. Ja, genau, 14. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Mit dir nicht in Ordnung. Die Frauen machen immer, wenn sie sagen nach links, dann biegen sie nach rechts oder so. So. Und seine Jünger meinen, du bist nicht normal. Es könnte nicht sein. Hast du vergessen, wo er sich befindet? Er ist im Gefängnis. Aber wir beten. Na und? Wir beten alle. Das bedeutet nicht, dass der liebe Gott ihn sofort aus dem Gefängnis raus. Die Jünger, die 3,5 Jahre mit Jesus gelebt und viele Wunder erfahren hatten, sahen ihre Macht, hörten ihre Stimme aber sie glaubte nicht. Also, ich bin schon von meiner Kindheit Adventist. Ich werde nächstes Jahr, ihr könnt nicht vorstellen, ein Taufjubiläum haben. 50 Jahre Taufjubiläum. Nächstes Jahr im Juni. So. Und ich bereue nicht, dass ich damals als junger Mensch sich entschieden habe, mich taufen zu lassen oder Adventist zu sein. Aber ich möchte sagen, es spielt keine Rolle, dass ich heute Prediger bin, dass ich Hebräisch und Griechisch studiert habe, dass ich schon so lange Jahre als Pastor arbeite. Es bringt gar nichts, wie ich heute mit meinem Gott lebe. Und die Jünger waren mit Jesus. Sie haben so erlebt. Und sie konnten das nicht. Und diese Magd, sie hatte nicht vielleicht so, aber sie sagte, Petrus steht. Petrus ist da. Der liebe Gott antwortet uns. Und sie glauben nicht daran. Es ist unmöglich. Wie ich diese Erfahrung, was ich am Anfang meiner Predigt erzählt habe. Könnt ihr die Jungen verstehen? Sie haben gerade gebetet und Gott beantwortet auf Gebet. Normalerweise müssen sie Gott loben und preisen. Aber sie sagten, du bist von Sinnen. Heute müssen wir oft in unserem Leben die Entscheidung treffen. Oft hören wir in uns zwei Stimmen. Eine Stimme sagt dies und die andere Stimme sagt das. Welche Stimme ist die richtige der Auswahl? Jede Mutter kennt die richtige Stimme ihres Kindes, weil sie mit ihrem Kind viel Zeit verbringt. Wenn ein Kind 4, 5, 6 Monate, und ich erinnere mich, als meine Kinder klein waren, und ich komme nach Hause, ich verstehe nicht, was meine Tochter sagt. Meine Frau versteht, weil sie mit diesem Kind viel Zeit verbringt. Genauso, wenn ich mit meinem Gott heute in meinem Leben viel Zeit verbringe, werde ich sofort merken, wer spricht mit mir. Ja, weil ich diese Stimme kenne. Das ist sehr wichtig. Also es ist ganz einfach. Je mehr ich mit Gott zusammen bin, desto leichter erkenne ich seine Stimme. Und letzter Vers, 16. Petrus aber klopfte weiter an, als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Obwohl die Gemeinde ohne Unterbrechung um die Befreiung des Petrus gebetet hatte, entsetzten sich die Jünger, als sie das in Wirklichkeit vor Augen sahen, wofür sie gebeten hatten. Lasst uns Petrus ein Beispiel sein. Er glaubte, stand auf und ging in die Freiheit. Amen.